geht doch um Wirklichkeit.
Da will ich jetzt mal widersprechen.
Es geht um den Sehprozess selbst, um das Hineinsehen in die Welt.
Das ist nicht der Punkt, darum geht es mir gar nicht.
Wie kann man über das Bekannte hinaus denken?
Das sind Räume, die bestimmen über einen wissenschaftlichen oder technischen Fortschritt.
Ja, aber die Frage ist ja, was kommt danach?
Fotodialog. Deutsche Fotografische Akademie. Wir diskutieren, zeigen und fördern künstlerische Fotografie. Herzlich willkommen zu einem Archive-Podcast. Mein Name ist Corinna Weidner. Anstoß für diesen Podcast gab ein Gespräch mit DFA-Mitglied Peter Jacobi über seine Sammlung historischer Fotografien aus Rumänien. Peter Jacobi stammt aus Siebenbürgen und gehört der deutschstämmigen Minderheit an. 1970 verließ er Rumänien und lebt seitdem in Deutschland. Er ist in erster Linie Bildhauer, arbeitet aber seit über 50 Jahren auch intensiv mit Fotografie. Ich habe ihn in seinem Atelier in Wurmsberg bei Pforzheim besucht. Lieber Peter Jacobi, wir sprechen über Ihre umfangreiche Sammlung historischer Fotografien aus Rumänien, die wir gerade angeschaut haben. Fast erschlagend in der Fülle, was Sie da zusammengetragen haben. Sie sind an diese Fotos gekommen, indem Sie eine Anzeige aufgegeben haben.
Ich habe mehrere Anzeigen aufgegeben. Nach der Wende war das. Und ich hatte eine Studienkollegin gebeten, dann die Reaktionen auf diese Anzeigen entgegenzunehmen. Und die hat dann die Adressen und den Inhalt der Sammlungen, falls die das angegeben hatten, notiert. Und ich fuhr alle 2-3 Monate nach Bukarest und besuchte dann diese Leute und kaufte im Prinzip alles, was vorhanden war, auf.
Wissen Sie noch, was Sie in die Anzeige reingeschrieben haben?
Kaufe historische Fotos. Von Beginn der Fotografie bis in die Aktualität. Ich wäre auch an Fotos, Propagandafotos von Nicolae Ceausescu, Elena Ceausescu und den anderen Mitgliedern des Zentralkomitees interessiert. Komischerweise habe ich kein einziges dieser Fotos bekommen. Entweder haben die Leute das wie bei uns in der Nazizeit alle Hitlerfotos verramscht oder kaputt gemacht. Oder sie haben sich einfach nicht outen wollen, dass sie diese Fotos besitzen. Also da habe ich nur diese Fotos, die ich Ihnen gezeigt habe, von den Besuchen des Ehepaars Ceausescu in den Jahresausstellungen des Rumänischen Künstlerbundes.
Sie haben in Bukarest an der Kunsthochschule studiert?
Von 55 bis 61.
Und das war eine...
Eine klassische Akademie nach französischem Vorbild, hat auch Konstantin Brancusi studiert. Die haben auch sein Diplom und seine Noten, die alle mittelprächtig waren. Und bei mir waren die Noten auch alle mittelprächtig, weil ich hatte mich mit großer Qual durch die doch sozialistische Thematik des sozialistischen Realismus durchgequält und habe ein furchtbares Diplom gemacht, das ich nicht selber machen wollte. Ich hatte einem alkoholischen Holiker-Kollegen mehrere Liter Wein angeboten, damit er das macht. Dann hat er den Wein getrunken und hat das Ding nicht gemacht, so musste ich selbst diese Schandtat vollbringen und einen Arbeiter darstellen. Zum Kotzen, sage ich. Und dieser Professor war eigentlich Bulgare und der hatte sich ganz der Kommunistischen Partei verschrieben und war eigentlich ein total ungebildeter Mensch. Er hat nie das Wort Picasso in den Mund genommen. Er hat nie von der Avantgarde gesprochen. Wir waren also im Jahr 56, 58, 59. Da entstand in New York the Colorfield Painting. Und davon hat er erstens keine Ahnung und zweitens hat er überhaupt keine Bildung gehabt, das zu verstehen. So quälten wir uns mit figürlichen Sachen, die relativ realistisch sein mussten. Ich besaß das Buch von Dr. Werner Hoffmann, dem österreichischen, sehr bekannten Kunsthistoriker, der zunächst das Museum des 20. Jahrhunderts in Wien betreute. Nachher kam er nach Deutschland und war jahrzehntelang Direktor der Hamburger Kunsthalle. Da hat er also dieses Buch über die Nachkriegsskulptur in Europa, England und so. Und dieses Buch hatte ich und wusste, was so passierte. Und also der hat gemerkt, dass ich da anders wusste. Und das hat ihm überhaupt nicht gepasst. Na kurzum, es war ein sehr schwieriges Verhältnis und das ein Desaster eigentlich als Studium.
Es war die Biennale in Venedig?
Ja.
1970 und Sie waren dort und haben sich spontan oder weniger spontan entschlossen, nicht mehr zurückzukommen.
Mit Rizzi haben wir vorher gesagt, wir kommen nicht mehr zurück. Obwohl wir, der Staat kaufte fast alles, was wir produzierten. Wir hatten keinen wirtschaftlichen Grund. Wir hatten einen neuen VW, den 69 oder 68 waren wir schon einmal im Westen draußen und haben dieses Auto gekauft. Ich habe ein Atelier gebaut, sondern ich spürte, dass sich die liberale Situation der 60er Jahre ändern wurde. Es war dann auch so, er ging nach Peking, hat Mao Zedong kennengelernt und kam zurück und veränderte das ganze kulturelle Klima.
Also er ist jetzt Ceausescu.
Ja, Nicolae Ceausescu. Ja, und es gab dann sehr böse Jahre, sehr schlechte Jahre in den 70er und 80er Jahren mit wenig Essen. Er exportierte die ganzen Lebensmittel in die Sowjetunion meistens. Und auch das Gas und die Wohnungen waren bei 10 Grad. Die Leute saßen in Mänteln in ihren Wohnungen. Und auch von der politischen Freiheit. Es war nicht verboten, abstrakte Kunst zu machen. Ab und zu wurde das sogar gekauft. Es gab immer wieder komische Zwischenmomente. Aber insgesamt war es eine ganz schwierige Zeit. Von Nationalismus und Chauvinismus geprägte Zeit. Und auch gegen die deutsche Minderheit gab es feindselige Gesten. Und es war meistens so, das hat meine Familie dann auch gemacht. Mein Vater und meine Geschwister, die haben einen Securitate-Offizier gehabt. Dem haben sie ein Geld gegeben und der hat dann die Ausreise promotet. Gleichzeitig hat der deutsche Staat, nachdem die Leute weg waren oder bis sie das Visum bekamen, auch diese 10.000 Euro oder was, Mark, deutsche Mark, bezahlt. Eine korrupte Geschichte von oben bis jetzt mit Erniedrigungen. Familien sind getrennt gewesen über Jahre. Eine korrupte, böse Zeit.
Auf der Biennale von Venedig haben Sie großformatige Textilreliefs gezeigt. Eine Gemeinschaftsarbeit mit Ihrer damaligen Frau Rizzi. International eine sehr erfolgreiche Arbeit. Sie selbst haben weiterhin ihre eigenen Skulpturen gemacht, sich aber Ende der 1970er Jahre der Fotografie zugewandt. Und zwar zeitgleich mit einem neuen Thema: Kriegserinnerung und Gedenkskultur. Wie fiel das zusammen?
Ich lebte hier in dieser Stadt Pforzheim mit dem Wallberg, mit diesem Monte Cervolino, mit dem Trümmerberg, wo der Kriegsschutt aufgehäuft wurde, mehrere Millionen Kubikmeter. Und das sah ich jeden Tag, wenn ich zur Hochschule fuhr. So begann ich zunächst eine große Serie über den Westwall zu machen. Ich fotografierte von Basel bis, also fast von Freiburg, sage ich mal, bis nach Berlin und Aachen und Bremen. Aber sehr viel in der Südpfalz hier. Ja. Und da war aber immer die Haltung des Bildhauers präsent. Diese Linien, diese Höckerlinien, die durch die Landschaft sich zogen, die habe ich so skulptural, als Kultur, als Landart angesehen. Ich habe diese Parallelen zur amerikanischen Landart immer im Kopf gehabt und auch visuell dann übersetzt. Bis dann zu Ende eine Reihe von Diptychen entstanden, wie Sie das gesehen haben mit dem Anhalter Bahnhof. Das war dann das reine artistische Duetto, das ich da gemacht habe. Und plötzlich war der Moment reif, wo ich Skulpturen entwickelte. So hatte ich diesen zentralen Gedenkraum meines Holocaust-Memorials in Bukarest. Da war ich mit den 8 Skulpturen war ich praktisch fertig. Die Ideen waren da. Ich hatte sie in sehr aufwendigen räumlichen Holzmodellen und auch digitalen Modellen schon vorbereitet. Dann wurde international dieser Wettbewerb ausgeschrieben 2006 und da habe ich mich beworben und man merkte, dass sich da einer intensiv mit der Sache langwierig beschäftigt. Meine Konkurrenten, jeder hatte einen Davidstern als Grundriss. Mein nächster Konkurrent war, der hatte ein junger Mann, der hatte 17 Meter hohe Unterarme vorgeschlagen, die mit diese Tätowierung des von Auschwitz drauf hatten. Also furchtbar direktes Zeug. Während ich doch diese Differenzierung hatte und auch diese Abstraktion hatte, In Rumänien gab es keine Öfen, Verbrennungsöfen. Es war diese Sache, dass die Juden und ein Teil der Zigeuner in das Transnistrien-Gebiet, deportiert wurden, was damals zu Rumänien gehörte, heute Teil der Moldau-Republik, aber von Russland heute besetzt. Im Grunde genommen ist Transnistrien ein okkupiertes Gebiet. So, ich hatte dann eine ganze Reihe von Jahren nur das gemacht und da war Fotografie stark impliziert. Ich habe dann Modelle gebaut, in denen ich diese wunderbaren Reflexionen, die es innen in dem Memorial gibt, genau vorexerziert. Und da entstand schon langsam der Gedanke, Skulpturen zu bauen und in diesen Skulpturen gibt es Spiegelungen. Die produzierten autonome Fotografien, die zum Teil einen abstrakten Charakter hatten und zum Teil doch einen starken inhaltlichen Charakter haben.
Ich möchte den Bogen zurückschlagen zu den historischen Fotografien, alles andere als autonome Fotografie. Was war Ihre Initialzündung zu sammeln? Neugier, was an Fotografie in Rumänien zu finden ist, oder der Gedanke des Sicherns, also Bilder sichern, die sonst möglicherweise weggeworfen werden und für immer verloren sind?
Beides ist richtig. Beides ist wirklich richtig. Ich wollte wissen, was die fotografische Tradition in diesem abgelegenen südosteuropäischen Land war. Und da habe ich dann recherchiert. In dem deutschen Gebiet, in Hermannstadt, gab es einen Fotografen, der hieß Fischer. Die kam komischerweise aus Bulgarien eingewandert. Und die haben ein hochqualifiziertes Atelier über viele Jahrzehnte betrieben, in den 20er, 30er Jahren. Und das habe ich recherchiert und habe auch Bilder von denen gekauft, so wie ich welche gefunden habe. Also das war das eine. Was war vor dieser Zeit? Was war da? Wie war der Stand? Und zu meinem Erstaunen gab es gerade auch in Bukarest, aber auch in den deutschen Städten, Hermannstadt, Kronstadt, hervorragende deutsche Fotografen, die ich gesehen und recherchiert habe. Das waren sozusagen meine Vorfahren. Irgendwie habe ich gesagt, bist du vielleicht in dieser Kette drin? Obwohl ich ja Autodidakt bin. Ich habe erst 1979 dann ein Hasselblad und eine Großbildkamera gekauft und furchtbar viel Lehrgeld bezahlt. Und dann hat sich das Ganze mit der Fotografie diversifiziert. Ich fand eine große Menge in diesen historischen Fotografien eines Themas, das ich das schöne bäuerliche Kleid der Städterin genannt habe. Auf Rumänisch, frumoasele straie țărănești ale doamnelor de la oraș. Also die beiden deutschen Königinnen, Elisabeth von Wied, kultivierte Dame, sie dichtete und schrieb und unterstützte die Georges Enescu, den berühmten Komponisten und Dirigenten, Geiger, der Lehrer von Menuchin war. Also diese Dame kleidete sich bei verschiedenen Gelegenheiten in rumänischen Trachten. Nur, diese Trachten waren derart elegant, die waren natürlich keine vom Dorf gekauften Trachten, sondern sie waren in den Kunsthandwerksschulen hergestellte, aufwendig gemachte, hochbestickte Sachen. Die Schuhe waren immer aus Paris und die Nylonstrümpfe, die es noch nicht gab, die Seidenstrümpfe waren immer. Dann war das immer komisch, die hatten eine Art Deko-Ketten umhängen. Also diese Mischung, die war dann schon amüsant. Dann wurde das zunächst in der hohen Gesellschaft thematisiert und da gab es also Bälle zu Nationaltagen, da kamen die Damen alle anstatt in modernen Kleidern, kamen sie in stilisierten Trachten, dann übernahm das die mittlere Gesellschaft, das städtische Volk sich zu Anlässen wie Hochzeiten oder was auch immer in diesen Trachten zeigte. Und das habe ich dann thematisiert und habe das mit einem gewissen Augenzwinkern auch als Hommage an diese Zeit interpretiert.
Dass diese Trachten in der Zeit der Moderne in Mode kamen, das spiegelt ja einerseits den Identitätsverlust durch die industrielle Verstädterung und andererseits die Suche nach der nationalen Identität dieser Zeit. Das kann, wie Sie es eben beschrieben haben, auch etwas von einer Maskerade haben. In jedem Fall ist diese Identität aber changierend, ambivalent, zusammengesetzt. Und das ist ja auch Ihr Thema als Siebenbürgener mit der doppelten Identität Deutsch und Rumänisch. Sie leben schon lange in Deutschland, haben mittlerweile in Rumänien die große Anerkennung als nationaler Künstler erfahren. War es auch ein Grund, sich nochmal mit den historischen Fotos zu beschäftigen, weil Sie da etwas von sich selbst wieder gesehen haben?
Sicher, sicher. Nun habe ich nicht versucht, mich jetzt rumänisch zu gebaren, zum Beispiel. Irgendwie dann war ich auf ganz natürliche Weise Teil der rumänischen Kunstszene. Es gab den einen oder anderen, der das nicht so mochte. Hau ab, geh nach Deutschland oder so, das gab es auch. Aber ich habe eine hübsche rumänische Frau gehabt, eine hochintelligente und begabte Frau. Ich war Teil der Szene.
Ihre Sammlung historischer Fotos, mehrere tausend Stück. Was erzählen Ihnen diese Bilder über das Land, das Sie ja sehr gut kennen?
Ja, es ist meine Vergangenheit. Es ist das Land, in dem die deutsche Minderheit, der ich angehöre, gelebt hat. Und dann ist auch, dass die Könige und Königinnen deutsch waren, hier aus Hechingen. Karl, der 48 Jahre, den Rumänen einfach eine Struktur gegeben hat. Er hat eine staatliche Organisation gemacht. Er hat eine Armee organisiert. Er hat einen internationalen Kontext geschaffen. Und also er hat wahnsinnig Tolles für diese Rumänen gemacht in 48 Jahren. Und Elisabeth von Wied, die hat die Kultur des Landes dargestellt durch ihre eigene künstlerische Kreativität und durch ihr Gebaren und die Unterstützung, die sie gegeben hat. Ja, es ist also sehr divers. Da ist dieses große Konvolut mit den Pressefotos, Weltpressefotos, die in Rumänien publiziert wurden. Bis 1944 oder so laufen die. Das ist das eine, aber die vielen anderen Fotos über die jüdischen Familien oder die rumänischen Familien, die meistens sind die guten Fotos, die aufwendig gemachten Fotos von königlichen Fotografen. Franz Mandi, der eine, oder Giulietta, ja, die Studien. Für mich war das einfach interessant. Guck mal, das war da in diesem Ort, wo du auch gelebt hast, oder das, ach, das war die High Society. Wir haben ja auch in Bukarest gelebt. In den 39 ist mein Vater Co-Direktor einer großen Fabrik geworden und wir haben in Bukarest gelebt. Da habe ich diese Leute gesehen in Fleisch und Blut. Es war interessant. Ich habe einfach auch ein Open Mind und wollte gucken. Ich habe dann, guck mal, das war die Forstindustrie. Das sind die Forstarbeiter. Da ist ein Bild, da hat ein Arbeiter ein Sägeblatt, der umarmt das wie ein Laib Brot. Witzige Sachen. Und der Verwalter war eindeutig ein jüdischer Mann und all solche Sachen. Das Jüdische, und das ist sowieso ein wichtiges Thema, dass ich an der jüdischen Kultur sehr, sehr interessiert bin, mein ganzes Leben lang. Und so war ich auch glaubhaft involviert für das Holocaust-Denkmal. Normal ist es ja so, dass dieser the good old Antisemitism, mit dem wir alle aufgewachsen sind, ach, die Juden, die Reichen und das und so, diese ganze Scheiße. Aber ich konnte das nicht ertragen. Ich habe gesagt, hey, das geht nicht. Warum sind die so? Weil sie kluger sind, weil sie mehr arbeiten, weil sie risikofreudiger sind. Und mich hat das gereizt, mich hat das interessiert. Es ist nicht, wie das bei den meisten gewesen ist, dass die dann in Neid oder in Hass. Bei mir ist das Gegenteil passiert. Ich sage, guck mal, wie toll. Warum ist der so?
Sie haben diese Sammlung nach Themen und persönlichen Interessen grob sortiert. Haben Sie dabei auch Konvolute so belassen, wie sie Ihnen übergeben wurden?
Teils. Ich habe natürlich, wenn es Industriefotos waren, aus 6 Paketen, dann habe ich die zusammengetan, weil das sinnvoll war. Oder Landwirtschaft oder Hochzeit oder echte ethnografische Aufnahmen. Da gibt es eine ganze Reihe davon. Die habe ich dann schon zusammengezogen. Das war auch eine aufwendige Geschichte. Zum Teil hat es dann in meinem Auftrag ein Historiker in Bukarest schon gemacht. Der hat das schon vorsortiert. Bei den Pressefotos Italien, Bessarabien oder das. Bei den anderen, das habe ich dann gemacht.
Sie haben ja auch sehr viele Familienalben in zum Teil prächtigen Leder- oder Perlmutt-Einbänden. Ja. Sind die dann überwiegend tatsächlich aus dieser Familie an Sie übergeben worden?
Das meiste habe ich eigentlich in Familien gekauft. Und es waren Nachkommen der Familie aus dem späten 19. Jahrhundert bis dann später. Sie haben gesehen als Jugendstil-Covers. Erstaunlicherweise waren in Bukarest viele deutsche Familiengeschichten zu finden.
In Bezug auf die Frage, wie gut aufgestellt in Rumänien die Forschung zur Fotografie aussieht, haben Sie da eine Ahnung? Gibt es eine Institution, die sich damit beschäftigt?
Ja, also es gab einen wunderbaren Menschen, der Gründer des Museums für Gegenwartskunst war, der Hauptgründer. Er entstammte einer sehr reichen rumänischen traditionellen Familie, sehr kulturbeflissen, große Verwandtschaft, große Boyar, waren zum Teil, also Großgrundbesitzer. Und er war eigentlich Kunsthistoriker, der ist zur Fotografie gekommen und hat als Fotograf gearbeitet. Und der hat also tausende von Fotos in dieser Art, wie ich es gemacht habe, auf den Flohmärkten meistens gekauft für ein Trinkgeld. Den Nachlass, der ist jetzt noch bei seiner Frau, die noch lebt, auch eine bekannte jüdische Professorin, Kunsthistorikerin. Und ja, ich hoffe, dass sie das übergibt. Die wurde mehrfach ausgestellt in diesem Museum, noch zu seinen Lebzeiten. Er hat das schon promotet und gezeigt, dass das ein wichtiger Aspekt der rumänischen Kultur ist. Also der hat da sicher einen Grundstock gelegt in diesem Museum. Passt oder passt auch nicht so in ein Museum für Gegenwartskunst. Aber da es diese Effekte auf die Gegenwartskunst hat, wie auch bei mir zum Beispiel durch diese eine Serie, macht es doch Sinn, dass das dort ist.
Sie wollen sich von Ihrer Sammlung jetzt trennen. Die Sammlung sucht also einen neuen Ort, einen neuen Adressaten. Was ist Ihr Wunsch für den zukünftigen Verbleib? Soll der hier in Deutschland sein? Soll die Sammlung nach Rumänien zurück? Gehört sie dahin?
Das ist eine offene Frage. Eigentlich ist es indirekt mein Wunsch, in Deutschland oder Westeuropa zu dokumentieren, wie es dort ausgesehen hat, wo eine große deutsche Minderheit gelebt hat, in diesem Kontext. Oder dann einfach auch das Land, dessen Bürger wir waren, Rumänien und die deutschen Könige. Das gehört irgendwie alles zusammen. Und es wäre eine Information auch für die deutsche Geschichte. Es gibt jetzt erstaunlicherweise eine ganze Reihe von Instituten, die sich mit der osteuropäischen Besiedlung der Deutschen beschäftigen. Und dieses wäre eigentlich ein Teil. Alles ist möglich. Ich finde, in 20, 30 Jahren wäre diese Sammlung auch für die Rumänen wahnsinnig wertvoll. Ich glaube nicht, dass sie zurzeit reif sind. Sicher gibt es einige, ich darf nie pauschal sprechen, um Gottes Willen. Aber da könnte es sein, mein Gott, schau, was der Kerl da gemacht hat aus Siebenbürgen, der hat uns unser Leben dokumentiert. Wir wissen, wie die 20er, 30er Jahre aussahen in unterschiedlichen Städten des rumänischen Landes. Es ist für mich ein wahnsinniger Zeitaufwand, mich dann effektiv jetzt darum zu kümmern. Ich weiß nicht, was letztendlich passiert. Ich muss mich aber beeilen. Ich bin jetzt 86 und was weiß ich, wie viele Tage ich noch habe.
Jetzt wollen wir noch mal über Ihr eigenes fotografisches Schaffen sprechen. Fotografie ist, habe ich den Eindruck, ohne dass das despektierlich gemeint ist, bei Ihnen Mittel zum Zweck.
Partiell. Also das mit den Kirchen ist Zweck, ein Aufruf an die Welt. Ich zeige, was da an dramatischem Verfall passiert.
Das sind die, wir sprechen über die Wehrkirchen.
Die Wehrkirchen, ja, in Siebenbürgen. Ja, der Impuls ist, mach was, dass die Welt sieht, was da passiert. Und daraus sind natürlich dann ein paar klare, stilllebenartige Fotos entstanden, denen ich durchaus einen Kunstcharakter zuordne. Und ähnlich ist es mit der großen Serie des Westwalls. Es gibt eine ganze Reihe von Installationen, die ich deshalb gemacht habe, um ein Foto zu produzieren.
Die Arbeit Erdfenster ist ja fast ein bisschen performative Fotografie. Wollen Sie da ganz kurz noch mal was erzählen? Ein Erdaushub?
Ja, es war ein Hügel, der war, was weiß ich, vielleicht 25 Meter breit. Da habe ich einen Abschnitt abtragen lassen durch Bagger und habe in deiner Schräge diese Fenster eingesetzt, sodass nun die Fenster im Wege des Wurzelwerkes der Wiesenpflanzen, die darüber standen, standen. So sind sie an diesen Gläsern herunter entlang geglitten, weil sie wollten senkrecht runter durch die Anziehungskraft der Erde. Dann habe ich beim Fotografieren dieser Skulptur gemerkt, dass diese unglaublichen Spiegelungen entstehen, die ganz scharf sein können, je nachdem, wie du fokussierst, oder diffus. Und es war dieser zwiespältige Ausdruck. Ist es ein Leichnam? Ist es die Projektion des späteren sich in der Erde befindend, was da passiert?
Und dann die chemischen Eingriffe auf die Fotooberfläche, das Arbeiten mit Koloration. Sie haben ja da ein sehr breites Spektrum, ne? Sie machen sozusagen von nichts Halt. Alles, was Sie interessiert in Bezug auf Fotografie, wird auch ausprobiert, wird auch umgesetzt.
Ja, richtig. Das ist eigentlich eine alte Technik, wohl aus dem 19. Jahrhundert stammend. Du brennst mit einer Schwefelsäure, leichten Schwefelsäure, das Silber aus dem Papierfilz heraus und ersetzt es dann durch chemische Farben, speziell für diese Technik entwickelte chemische Farben. Und das geht wie eine Malerei, wie ein was auch immer. Ja. Heute mache ich das im Photoshop. Das ist, wie Sie sagten, Ausprobieren der Möglichkeit des klassischen Schwarz-Weiß-Fotos und dann der Intervention mit Farbe. Das ist ja auch eine alte Geschichte, wie wir diese zwei historischen Fotos hier haben mit dieser raffiniertesten Koloratur.
Arbeiten Sie noch analog mit einer analogen Kamera? Oder
eigentlich nicht. Ich habe meine Hasselblad noch immer da. Es ist schön in gutem Zustand. Aber there is no time. Ich glaube, dass ich entsprechend der Möglichkeiten des Digitalen das machen kann, was ich mir vorstelle. Und auch die Veränderungen, die dienen der Kreierung eines Bildes. Und es ist nicht, wie der eine Kollege unlängst sagte, der Terror des Digitalen. Ich nehme es an, es ist meine Zeit, es ist in meiner Lebenszeit empfunden. Und ich kann jetzt nicht rückgewandt arbeiten. Mich interessiert die Gegenwart und was ein paar Tage vor mir liegt. Zwar klingt es nach Nostalgie, wenn ich diese Tausenden von Fotos gesammelt habe, ist es vielleicht auch. Aber eigentlich bin ich an dem interessiert, was heute um mich herum passiert, was heute in der Kunst passiert und in der Fotografie natürlich.
Fotodialog.
Dieser Beitrag wurde gefördert durch Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturstiftung der Länder und das Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen, Kulturgemeinschaften.